Herzlich willkommen bei The Monday Talks, Gespräche unter FreundInnen. Ich bin Alina und ich spreche jede Woche mit verschiedenen GästInnen über feministische Themen und alles, was uns im Moment so bewegt. Heute mit dabei ist Gina Weibel, auch bekannt als Frau Weibel auf Social Media. Dort macht sie Aufklärungsarbeit zu Antirassismus und Bildung. Neben Social Media gibt Gina auch Fortbildung zu Rassismuskritik und Diversitätssensibilität. Als ehemalige Lehrerin, vor allem zum Schwerpunkt Schule. Und sie hat einen eigenen Online-Shop, Frau Weibel Shop, wo ihr feministische und antirassistische Sticker, zum Beispiel auch für Klassenarbeiten, aber auch Buttons, Taschen und T-Shirts bekommen. Wenn ihr Frau Weibel noch nicht folgt, solltet ihr das unbedingt tun. Ich habe euch den Account in den Shownotes verlinkt und auch den Online-Shop. Vielen Dank, dass du heute dabei bist, Gina.
Oh Gott, so hat mich noch nie jemand angekündigt. Voll schön. Dankeschön. Danke, dass ich da sein darf.
Vielen, vielen Dank. Ich folge dir ja schon super lange. Ich bin ein Riesenfan. Ich finde es total schön, dass wir heute das erste Mal so sprechen.
Ja,
im Podcast.
Kann ich nur zurückgeben. Voll schön.
Wir haben auch heute einige wichtige Themen. Wir sprechen ja immer auch so ein bisschen darüber, was hat uns die letzte Woche so beschäftigt. Und da war ja wirklich einiges, was auch genau in deinen Themenbereich fällt.
Ja.
Aber ich dachte, wir fangen erstmal an mit deiner Arbeit. Also sprechen ein bisschen über, wie wichtig Rassismuskritik ist, vor allem auch in der Bildung. Und reden dann über Friedrich Merz rassistische Aussagen zum Stadtbild und aber auch, wie schnell dann... Wir lassen den zum Schluss.
Okay. Ja.
Also zum Start. Eigentlich haben alle Kinder das Recht auf Bildung und sollten dabei keine Diskriminierungserfahrung machen. Wie sah da aber deine Erfahrung als Lehrerin aus? Wie verbreitet ist Rassismus an Schulen?
Ich würde da gern auch nochmal anmerken, dass auch in der UN-Kinderrechtskonvention geschrieben steht, dass jedes Kind das Recht hat, diskriminierungsfrei in der Schule lernen zu dürfen und dass wir das halt überhaupt nicht einhalten. Genau, was war deine Frage nochmal? Sorry.
Ob das so auch stimmt oder ob es nicht vielleicht doch auch Rassismus an Schulen gibt.
So, ja, gut, okay. ja, also ich glaube, das wird jetzt eine große Überraschung für alle. Ja, es gibt Rassismus, auch wenn das Schild Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage irgendwo hängt. Ist ja auch so ein Thema. Ich finde es richtig krass. Also es gibt wirklich an jeder Schule, jeden Tag passieren rassistische Vorfälle. Und es gibt da auch eine Studie dazu, nämlich die Sinus-Jugendstudie, die besagt, dass 2 von 3 SchülerInnen mit Migrationsgeschichte Rassismus erfahren haben oder schon mal beobachten konnten in der Schule. Und eben auch nicht selten von ihren Lehrkräften erfahren. Und da hat die Politik, glaube ich, noch nicht so richtig kapiert, dass wir da ansetzen müssen unbedingt. Und ich appelliere ja auch ständig dazu, dass wir halt ja verpflichtende Fortbildungen brauchen für Lehrkräfte zu Diskriminierungskritik und Diversitätssensibilität. Und das gibt's halt nicht. Und ich finde das so krass, weil die haben tagtäglich mit Kindern und Jugendlichen zu tun und müssen sich dahingehend nicht fortbilden. Also, wo sind wir denn?
Ja, finde ich auch ein riesengroßes Thema, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wenn man Diskriminierung erlebt durch LehrerInnen, dass man dann überhaupt frei lernen kann. Das muss doch unglaubliches Hindernis sein.
Ja, vor allem, weil du musst dir überlegen, die haben ja auch kaum Anlaufstellen. Es gibt ja keine Meldestellen an Schulen, wo sich Kinder und Jugendliche hinwenden können, wenn sie Diskriminierung erfahren. Meistens wird es einfach unter den Teppich gekehrt. Ja, habt ihr bestimmt falsch verstanden. Ach, ist halt sein Humor. Alles schon gehört, by the way. Und ich glaube, also auch wenn du eine Lehrkraft hast, die ja rassismuskritisch positioniert ist oder diskriminierungskritisch, dann hast du quasi nur diese Lehrkraft und diese Lehrkraft ist aber auch lost in diesem System. Diese Lehrkraft wird auch innerhalb der Schule nicht so angesehen. Dieses Thema wird nicht als wichtig angesehen und auch wenn du als Lehrkraft dann diese Diskriminierung meldest oder ansprichst, dann bist du eher die, die übertreibt oder ist doch alles nicht so schlimm und wir haben ja Wichtigeres zu tun. Weil halt die meisten Erstmal Rassismus und Diskriminierung nicht erkennen. Wir sind nicht dazu geschult, fortgebildet, ja, um Diskriminierung und Rassismus zu erkennen und dann halt auch gar nicht darauf adäquat zu reagieren. Also, und da muss es eigentlich wirklich eine unabhängige Meldestelle geben an Schulen. Das ist eine Institution, ja. Und das ist halt so das Ding, so, ich checke das nicht, dass. Also warum wird diesem Thema so wenig Wichtigkeit zugeschrieben?
Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Also eine Meldestelle, eine unabhängige, finde ich eine wahnsinnig gute Idee.
Ja.
Richtig toll. Das sollte es wirklich an jeder Schule geben, weil da ist ja auch das Machtgefälle so unglaublich hoch
Ja.
zwischen SchülerInnen und LehrerInnen. Das ist ja, also selbst bei einem rassistischen Arbeitgeber hat man schon noch die Möglichkeit, nochmal den Job zu wechseln oder zu gehen. Aber in der Schule ist man so viele Jahre am Stück.
Ja.
Und ich habe auch das Gefühl, auch noch weitergehen als Rassismus, aber wenn LehrerInnen einmal einen schlechten Eindruck von der SchülerIn haben, zieht sich das auch durchs ganze Kollegium. Oder bilde ich mir das ein? Also, das war so meine Erfahrung damals in der Schule. Wenn jemand einen schlechten Ruf hat, dann zieht sich das durch alle Fächer durch, egal ob da auch eine neue Person kommt, das spricht sich direkt
Ja,
rum.
ist auch so, ist auch so. Oder halt auch, ich habe schon mitbekommen, ich plaudere jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, es juckt mich ja auch nicht, nicht mehr. Ich war, oh, es war so, boah, weiß ich nicht, es ist schon länger her. Und da war ich im Lehrkräftezimmer und dann meinte ein Kollege, er ist so die Namensliste seiner SchülerInnen, also seiner Klasse durchgegangen. Es war ziemlich am Anfang vom Schuljahr und dann meinte er so, ja, also die Namen, die sprechen ja schon für ein gewisses Programm. So mäßig, der Name ist Programm. Und ich finde das halt so, ey, das ist halt einfach so traurig, dass Lehrkräfte, und dann feiern die sich gegenseitig. Checkst du? Die sind dann wirklich im Lehrkräftezimmer und lachen. Ja. Oh, ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten, wirklich. Das ist so, und es ist ja auch ein großes Privileg, dass ich mich jetzt so rausziehen konnte, ne? Also die Haltung und die Denkweise und die Rassismen und die Vorurteile bleiben aber, ne? Die sind nicht weggegangen und die sind ja immer noch, also meine SchülerInnen und alle SchülerInnen sind dem ja immer noch ausgesetzt. Ja.
Ja, das stimmt, aber du hast trotzdem einiges ja gemacht in deiner Zeit an der Schule, um es besser zu machen. Und du machst ja immer noch sehr viel. Du machst sehr viel Aufklärungsarbeit, du bietest Fortbildungen an.
Ja.
Und ich muss auch nochmal sagen, das ist natürlich auf eine Art ein Privileg, dass du gehen konntest. Auf der anderen Seite hast du dir das aufgebaut. Also du hast
Ja.
dir das Following aufgebaut, du hast dir die Reichweite aufgebaut. Durch dein Wissen, durch deine Ambitionen und mit der Intention, es ja auch für alle SchülerInnen besser
Genau.
zu machen. Also da würde
Ja.
ich nicht sagen, da wurde dir irgendwas geschenkt. Da kannst du auch sehr stolz auf dich sein. Wir sind's auch.
Safe. Ja, voll. Und das ist auch das, was so diese rechte Bubble gar nicht checkt. Die sind ja jetzt so voll, so die sind sich so voll am Freuen. Ah ja, endlich wurde sie aus dem Schulsystem entfernt, sagen sie immer. Und endlich kannst du SchülerInnen nicht mehr indoktrinieren mit deiner linken Scheiße. Darf man das hier sagen, ja, oder? Das
Alles.
müssen wir nur.
Ja.
Genau, und ich denke mir so, hä? Und die schreiben das unter einen Beitrag, in dem ich geschrieben habe, ich werde jetzt noch mehr Lehrkräfte sensibilisieren und jetzt werden noch mehr SchülerInnen davon profitieren. Und da schreiben sie das drunter und ich denke mir so, was? Und du hast es halt gecheckt, ja.
Ja. Ich denke auch. Aber trotzdem noch einmal für alle, die dir noch nicht folgen auf Social Media, was ihr unbedingt sofort nachholen solltet. Was war so dein Werdegang? Also du hast angefangen als Lehrerin, wann und wie bist du zu Social Media gekommen?
Okay, also ich habe 2015 angefangen als Lehrerin, nee, 2016, ja, 2016 als Lehrerin angefangen. Ja, und dann habe ich eigentlich ziemlich schnell gemerkt, Lehrkräfte rassistisch, adultistisch, klassistisch, sexistisch sind, ableistisch. Und habe mich immer gut mit meinen SchülerInnen auf Augenhöhe verstanden. Und dann habe ich aber einen Mechanismus entwickelt, den habe ich irgendwann abgelegt, weil ich mir so dachte, Alter, was machst du hier? Ich habe mich voll gut mit meinen Schülern verstanden. Ich weiß noch, ich werde die auch nie vergessen. Grüße gehen raus. an diese erste Klasse, die ich hatte. Überleg mal, die sind mittlerweile 23, 24. Oh mein
Wahnsinn, oh
Gott.
Gott, ja.
Genau, und ich habe mich voll gut mit denen verstanden. Und du kannst dir so vorstellen, wenn wir auf dem Schulhof waren und ich hatte Aufsicht und ich habe halt so mit denen ganz normal geredet und die haben mir halt, ja, so die Girls haben mir auch so ein paar Sachen erzählt, sich mir anvertraut und so. Und immer wenn dann KollegInnen kamen, habe ich mich so voll verstellt. So richtig so, als wäre ich jetzt auch so voll die adultistische, ne? Aber wir haben das so ausgemacht mit meinen SchülerInnen, weil du darfst in der Schule, also es gilt so ein, keine Ahnung, irgendwie ist das so ein insgeheimer Kodex unter Lehrkräften, glaube ich, also nicht unter allen, aber unter den meisten. Du darfst dich nicht so gut mit deinen SchülerInnen verstehen. Und das check ich halt überhaupt nicht. Warum sollst du dich nicht mit denen gut verstehen können? Dann kommen die doch erst recht lieber zu dir und lernen besser bei dir und so. Und das ist halt einfach so ein Ding, wo ich dachte, ey, irgendwas muss sich hier verändern. Irgendjemand muss es denen auch mal sagen, weil ich höre ja auch von FollowerInnen, dass es an jeder Schule solche Lehrkräfte gibt. Und ich glaube, wir haben es ja früher auch nicht anders erlebt,
Ja.
ja. Und wo sind wir denn gerne hingegangen, wenn wir wussten, ah, wir haben erst 2 Stunden die nette Lehrerin oder weißt du, oder die nette Lehrkraft. Und keine Ahnung, wenn du schon weißt, ey, du wirst jetzt gleich wieder angeschrien oder kriegst einen Eintrag für, keine Ahnung, fürs Atmen, dann hast du doch keinen Bock auf Schule. So, ja. Und dann hat es schon sehr früh angefangen. Ich glaube, 2018 hatte ich so meinen ersten Content, so als Lehrerin, aber und habe ich so ein paar Projekte gepostet, die ich mit meinen SchülerInnen umgesetzt habe. Da hatten wir auch so eine Fotostrecke. Da hat sich ein Schüler hier unter die Augen geschrieben. Das Foto habe ich auch immer noch. Ein Feminist. Und wir haben so zusätzlich so feministische Inhalte besprochen im Unterricht. Und das Bild ist so krass geworden. Und er hat es auch so komplett kapiert alles. So.
Ach,
Und
schön.
ja, voll geil. Und das war so das Erste, was ich gepostet hatte. Dann bin ich schwanger geworden. Dann kam Corona. Und ich glaube, das war so irgendwie so in unsere alle Leben. Und dann habe ich lange Zeit gar nichts mehr gepostet. Dann war ich auch so ein bisschen, ja, so frisch Mama. Und ich habe so mäßig irgendwie gedacht, mein Leben ist jetzt over. Ich bin jetzt halt über 30 und bin jetzt Mama. Und dann irgendwann kam die Zeit, als meine Tochter in den Kindergarten gekommen ist, ich wieder mehr Zeit hatte, ich wieder so zu mir selber gefunden habe. Und seit 2023, ich glaube, als Friedrich Merz diese Pascha-Aussage getroffen hat, habe ich wieder Content gemacht, weil er mich so aufgeregt hat, Junge. Und dann war es
Ja.
wieder so, Friedrich Merz ist schuld, dass ich wieder am Start bin.
Ja, okay. Also ich will Friedrich Merz nicht dankbar sein, aber ich bin froh, dass du da bist. Du hast zu seiner Aussage ja auch so ein super süßes Video geteilt, wie du
Ja,
durch die
ja.
Schule gehst und alle sagen guten Morgen. Das fand ich so herzlich.
Ja, genau. Also, das war so, wir haben zusammen seine Aussage angeguckt, weil ich glaube, das checkt auch nicht jeder. SchülerInnen oder auch Jugendliche, gerade Jugendliche, die kriegen ja sowas auch mit. Ja, und seine Aussage war ja da auch sehr präsent medial. Und die haben mich dann gefragt, ja, was meint er damit? Und meint er uns damit? Und so, ich so, ja, der meint euch damit. Und da haben wir echt so überlegt, ey, wie können wir dagegen schießen? Wie können wir kontern? Dann hatten wir uns die Mittagspause vorgenommen dafür, weil es war immer 1 Stunde. Wir haben halt so ein Video gedreht. Und das war so geil, weil das war so wie so eine Art Empowerment für die. So voll Selbstermächtigung. Es war voll schön. Und dann ist es ja auch noch viral gegangen. Und die waren so ein paar Wochen so voll die Kings in der Schule. Weißt du, so, oh, wir sind viral gegangen mit Frau Weidel. Voll nice, ja.
Das finde ich so schön. Ich finde, da merkt man auch den Unterschied, wenn man mit SchülerInnen auf Augenhöhe spricht. Auch was du eben gesagt hast, dass wenn man nett ist, dann vertrauen die sich einem ja auch mehr an. Die kommen auch
Ja.
eher. Und das finde ich auch so absurd im Schulkontext. Eigentlich soll uns das ja aufs Leben vorbereiten. Eigentlich soll uns das vorbereiten auch auf die Arbeitszeit. Und im Arbeitsleben wissen wir auch, wobei ich frage mich, ob das ein bisschen auch so ein Generationending ist. Ich habe schon das Gefühl, oft noch so unter Boomern ist so diese Ansicht, Arbeit muss furchtbar sein und man beißt einfach die Zähne zusammen und hält es aus bis zur Rente. Ja. Aber bei uns ist das ja schon nicht mehr so. Und ich finde auch, und du merkst es ja auch, man arbeitet viel lieber mit den Leuten zusammen, wo man auf Augenhöhe ist, wo man weiß, die sind mit dem Herzen dabei. Und da gibt man mehr. Also da mache ich viel mehr extra Arbeit, auch wenn man weiß, man kann alle Fragen stellen, dann macht man das auch und macht es besser, als wenn man weiß, ach, hier kriegt man eh nichts Positives zurück.
Ja, ich glaube, das ist immer noch so. Ich kriege häufig Kommentare, wenn ich zum Beispiel, ich habe so 2, 3 Beiträge gemacht, wie so ein kleines Format entwickelt. Das nennt sich, lass mal Schule so machen, dass SchülerInnen gerne hingehen. Da habe ich so viele Kommentare bekommen von Leuten, die so voll erschrocken darüber waren und geschrieben haben, ja, lass mal die Jugend noch mehr verweichlichen und so. Und ja, die werden ja dann im Arbeitsleben untergehen und im Arbeitsleben kannst du das auch nicht machen. Dies, das, tralala. Hey, ja, wo arbeitet ihr, Alter? So denke ich mir, weißt du?
Ja.
Und dann ist es halt auch so, und es ist auch immer das Argument, jetzt, das fällt mir jetzt dazu ein, mit den Mützen. Manche Lehrkräfte rasten ja komplett, wenn SchülerInnen Mützen tragen im Unterricht oder im Schulhaus. Und dann kommt immer das Argument, ja, das kannst du bei der Arbeit später auch nicht machen oder bei Jogginghosen und so weiter. Ich denke mir so, ich kenne genug Büro oder andere Berufe, wo du mit Jogginghose gehen kannst. So, checkst du? Also voll viel so diese Startups, die jetzt anfangen, so die schreiben ihren MitarbeiterInnen nicht mehr vor, wie sie sich zu kleiden haben. So. Und das finde ich einfach kein Argument. Und dann ist es ja auch so, die sind ja nicht, die können ja auch selbst nachdenken. Und wenn sie jetzt ein Vorstellungsgespräch haben bei einer Firma, wo sie wissen so, ja, okay, da kleidet man sich jetzt ein bisschen eleganter, dann werden die das schon machen, denke ich mir. Warum sollen die jetzt hier in der Schule in einer engen Jeans lernen, wenn sie eine Jogginghose tragen können, wo sie sich wohlfühlen? Das ist
Das frage ich mich auch, vor allem, wenn ich auch so an die Periodenkrämpfe und so denke früher und dann in so einer knallengen Jeans.
Boah, ja. Und da, also auch mit Perioden in der Schule, es ist so viel internalisierte Misogynie auch bei LehrerInnen vorhanden, die dann wirklich auch, gerade wenn es LehrerInnen sind, sagen, ja, wir haben das früher auch gemacht. Wir haben ein bisschen auch geschwommen mit Periode. Oh, wo ich mir denke.
Ich finde auch, wir entwickeln uns ja weiter. Es muss nicht alles, nur weil es früher schlimm war, heute auch schlimm sein. Und ich verstehe überhaupt nicht diese Anspruchshaltung. Also du gibst ja auch nicht alles weiter, was du Schlimmes erlebt hast und sagst, okay, das war damals blöd und darum muss ich das jetzt genau so weitermachen und nicht das, was gut gelaufen ist. Ich verstehe das gar nicht.
Und das gibt's auch auf so vielen Ebenen in der Schule. Zum Beispiel habe ich das erlebt, als ich dann wieder eingestiegen bin nach der Elternzeit. Meine Tochter war 1 Jahr alt und dann musste ich wieder arbeiten gehen aus finanziellen Gründen. Und dann hatte ich aber noch keinen Kita-Platz für sie. Und es war dann so, dass ich das so innerhalb der Familie gemanagt habe. Habe auch nicht so viele Stunden gehabt in der Woche. Und dann kamen schon ein paar Stimmen so von den älteren Lehrkräften. Ja, wir haben das früher so und so gemacht. Und wenn das Kind krank war, dann sind wir trotzdem gekommen. Dann haben wir das halt zu einer Freundin gefahren und so. Checkst du, das ist einfach so schlimm. Es darf sich nichts bessern. Habe ich so das Gefühl.
Ja, das frage ich mich wirklich, wo das herkommt, dass es so gar nicht besser werden darf. Und da frage ich mich so ein ganz klein bisschen, ich will jetzt nicht zu doll ausholen, aber ob das nicht noch so ein bisschen unsere Nazi-Vergangenheit ist. Weißt du, dieses alles muss hart sein, alles muss strukturiert sein, alles muss hierarchisch geordnet sein.
Ja, voll internalisiert noch, ja, voll.
Ich glaube, ein bisschen liegt... Also das wird sicher nicht der komplette Grund sein, aber ich glaube, ein Teil davon ist es schon. Also weil gerade das ganze Schulsystem ist ja so extrem hierarchisch und von Machtgefällen geprägt, dass ich schon glaube, jeder, der da so ein bisschen aus der Reihe tanzt, fällt direkt auf. Und Bei dir war es ja auch so, also als du mit Social Media jetzt so wahnsinnig erfolgreich geworden bist.
Ja,
wie
ja.
kam das an?
Also es kam bei manchen gut an. Manche haben das so voll wegignoriert, haben dann teils hintenrum halt ne, gelästert und so. Und eine Kollegin ist völlig, völlig eskaliert. Die hat jedes Video, was ich gepostet habe, der Schulleitung zukommen lassen und halt mit so ein paar, zwei, drei männlichen Kollegen voll abgelästert und auch Fotos, die ich noch von früher drin hatte, hat sie gescreenshottet, weitergeleitet. Dann auch irgendwie, wir hatten so eine Feier in der Schule, dann hat sie irgendwie so zu ein paar Leuten gemeint, ah, dann kann sie ja ihr rotes Kleid von Insta anziehen und so, weißt du, so lauter so Geschichten,
wow.
Kleine, ja, voll, voll schlimm. Und das Krasseste war, wie sie war während des Unterrichts auf meinem Instagram, hat sich dann vergessen zu entkoppeln mit dem Apple-Screen hinter ihr und meine SchülerInnen konnten halt beobachten, wie sie voll viele Screenshots macht von meinen Stories. Und ja. Und dann gab es irgendwie mal so ein großes Gespräch und wir haben das halt mit der Schulleitung zusammen besprochen. Ich bin in dieses Gespräch gegangen mit der Intention, okay, es wird jetzt sich darum gekümmert, dass diese Person ihre Grenzen aufgezeigt bekommt und sich eventuell auch bei mir entschuldigen muss. Und dieses Gespräch ist komplett anders gelaufen. Ich wurde krass gegaslightet. Da sind Sätze gefallen, als ich zum Beispiel angesprochen hatte, ja, warum bist du während deines Unterrichts überhaupt auf meinem Instagram? Die SchülerInnen haben das beobachtet. Sie hat zu mir gesagt daraufhin, was interessiert es dich, wann ich auf deinem Instagram bin? Und die Schulleitung hat nichts gesagt.
Das ist nicht in Ordnung.
Das war so krass. Und ich habe dann, weißt du, so, ich bin dann so voll so emotional geworden und habe halt so gedacht, so, habe halt gesagt, so, ja, verstehen Sie gerade, was hier passiert? Das ist so voll Schuldumkehr. Und dann habe ich das halt anscheinend ein bisschen emotional oder auch ein bisschen aggressiv, ich will jetzt mir gar nicht zuschreiben, gesagt. Und die Schulleitung meinte dann daraufhin, also wenn sie so weitersprechen, dann können wir ja auch gleich das draußen austragen. Als wäre ich das
Problem. Wie bitte?
Ja, Mann. Ja, Mann. Und du hast halt so voll gemerkt, dass die beiden so voll das gleiche Ziel haben. Also mich dafür verantwortlich zu machen, weil ich Content mache, muss ich ja auch damit rechnen, dass Leute mich beobachten und über mich reden. Das war so der Tenor des Gesprächs.
So, ich bin da echt sprachlos drüber.
Ja, ja.
Das kann ja nicht dein Ernst sein. Also du machst ja nichts Schlimmes. Also was du auf Instagram machst, ist ja Aufklärungsarbeit, gerade im Bildungsbereich. Also eigentlich soll sie ja dankbar sein. Also ich bin ja null überrascht. Ich komme ja auch aus dem Beamtentum.
Ja. Ja.
Aber es ist schon, also eigentlich sollten die dankbar sein, weil du machst ja da unbezahlte Arbeit, die die eigentlich machen sollten.
Ja, ja, das Ding ist, ich habe da echt null Wertschätzung erfahren, auch als es jetzt die letzten Monate oder das letzte Jahr ging es ja viel auch um Demokratiebildung fördern. Es kam dann von den Ländern an die Schulen und Schulämter. Und wenn wir dann eine Konferenz hatten zum Beispiel und die Schulleitung hat dann vorgestellt, ja, wir müssen ein Projekt zur Demokratiebildung machen, dann müssen wir das auch nachweisen, dass wir das gemacht haben. Und dann haben meine KollegInnen, mit denen ich mich gut verstanden habe, mich halt angeguckt und haben jetzt gewartet, dass sie mich quasi anspricht darauf, ob ich da was initiieren könnte, kam aber nicht. Und das waren immer so kleine Stiche, wo ich mir dachte, so, ey, was mache ich? Was ist euer Problem?
Unglaublich. Also es ist wirklich, sobald man da aus diesen festen Strukturen ausbricht.
Ja, ganz schlimm, darfst du nicht machen.
Dann ist es nicht gern gesehen. Trotzdem, wenn man aber mitbekommt, dass Lehrer sich irgendwie sexistisch äußern oder rassistisch äußern oder sonst wie menschenfeindlich,
Ja.
Dann ist es irgendwie nicht so ein großes Problem, wie wenn man sich jetzt für Antirassismus oder Demokratieförderung.
Ja, die werden geschützt, auch wenn das System das nicht gerne hat, wenn ich das sage. Aber es gibt kaum Strukturen, beziehungsweise es gibt keine Strukturen, verdammte Scheiße. Es gibt keine Strukturen für Lehrkräfte, die Diskriminierung erfahren. Es gibt keine Strukturen für SchülerInnen, die Diskriminierung erfahren. Es gibt es nicht und die brauchen es. Und ich frage mich wirklich, warum die mich auf die Idee kommen, mal vielleicht mit mir zusammenzuarbeiten und zu fragen, hey, Frau Weibel, Sie sprechen das ja an. Was brauchen wir denn? Dann fragen wir sie, was brauchen wir denn? Weil sie haben einfach nichts. Die Leute, die die Fälle bearbeiten, wenn mal ein Fall zum Schulamt, Bezirksregierung, Regierungspräsidium kommt, dann haben die keine Leute, die dazu ausgebildet sind. Beziehungsweise die haben Leute, ich kenne sogar ein paar, aber die sitzen nicht auf diesen Posten, die diese Fälle bearbeiten. Und die Leute, die diese Fälle bekommen und bearbeiten, die sind meistens weiß, also nicht betroffen. Und sie haben nicht das nötige Wissen, um Rassismus, Diskriminierung zu erkennen und auch nicht das Wissen, wie man darauf adäquat reagiert, bei Betroffenen vor allem. Und das ist so Wahnsinn. Und dann, wenn du das ansprichst, dann schicken sie dir Briefe, ja, halt's Maul und sonst passiert was. Weißt du so?
Das ist echt so unfair. Also da wundert man sich ja gar nicht, warum diese Strukturen so lange schon bestehen und sich erhalten können.
Ja, und ich weiß von mindestens einem Fall, es war an einer Schule, wo ich gearbeitet habe, ich sage jetzt nicht welche Schule, da war eine Lehrkraft, da hat eine ganze Klasse einen Brief geschrieben, dass sie sich sexuell belästigt fühlen von dieser Lehrkraft. Und die Klassenleitung ist dann mit zu diesem Gespräch dazugegangen. Da waren dann mehrere erwachsene Personen. Und auch diese Lehrkraft ist mit der Intention reingegangen. Ja, sie ist jetzt halt nur dabei, um das zu bestätigen, was ihre Klasse gesagt hat. Und dann gibt es Konsequenzen für diese Lehrkraft. Das Gespräch verlief komplett 180 Grad anders. Diese Lehrkraft, die Klassenleitung, wurde dafür verurteilt, wie sie das Ganze angesprochen hat, angeleiert hat. Und es ging quasi überhaupt gar nicht um die sexuelle Belästigung.
Das ist echt nicht richtig. Und vor allem, wir sagen ja immer, wir würden sofort unsere Kinder schützen. Sexualisierte Gewalt ist auf gar keinen Fall akzeptiert. Wir schützen die Kinder, das steht über allem. Und dann tun wir es aber nicht.
Ja.
Also das finde ich schon unfassbar. Aber du bietest ja auch Fortbildung an. Wer nimmt die so in Anspruch? Also meine Sorge ist so ein bisschen, dass die Leute Fortbildung machen, die eh schon sehr sensibilisiert sind. Ja. Oder gibt es da auch Schulleitungen, die sagen, so, das macht ihr jetzt mal alle?
Also Schulleitungen gab es tatsächlich noch nicht, die gesagt haben, ich möchte das unbedingt für mein Kollegium, aber ich möchte gar nicht. Es gibt Schulleitungen, die sehr, sehr rassismuskritisch positioniert sind. Aber wir haben es die letzte Zeit so gemacht, oder wir hatten es die letzte Zeit eher so, dass wir über eh schon sehr engagierte Lehrkräfte quasi geholt wurden an die Schulen und die schon sich mit Rassismuskritik, Diskriminierungskritik beschäftigen und dann halt für ihr gesamtes Kollegium diese Fortbildung wollten. Und wir müssen da immer so ein bisschen spielen mit den Begriffen. Wenn wir dann zum Beispiel ein Gespräch mit der Schulleitung vorab haben, dann sagen wir oft, dass es um Demokratiebildung geht. Weil wenn du sagst, ja, es geht um Rassismus und es geht darum, Lehrkräfte zu sensibilisieren, dann würden die meisten Lehrkräfte sagen, oh nee, also Rassismus gibt es hier nicht. Rassismus, nee, das ist kein Thema hier. Also ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Weil sie natürlich, wenn sie nicht betroffen sind, dann glauben die meisten Menschen, nach Tupoka Ogette, Happyland, Rassismus wäre etwas, was man überwunden hätte. Rassismus hat nur was mit Nazis zu tun und so, ne? Weil die haben ja nicht das Wissen dafür. Sie erkennen nicht Alltagsrassismus. Sie erkennen nicht Alltagsdiskriminierung. Und wenn wir dann Fortbildungen machen, ich sage immer wir, ich würde gerne über das Netzwerk kurz sprechen, nennt sich Lehrer Connect, haben ganz tolle 4 Freundinnen von mir ins Leben gerufen und ich bin voll froh, ein Teil davon sein zu dürfen. Hab da so einen Part, der nennt sich auch Happyland nach Tupoka Ogette, Happyland im Lehrkräftezimmer. Und genau, und aber die, also meine 4 Freundinnen, die haben dieses Netzwerk ins Leben gerufen, sind alle von Rassismus betroffene Lehrkräfte auch. Und wir hatten jetzt am Samstag auch eine Empowerment-Veranstaltung für von Rassismus betroffene Lehrkräfte in Frankfurt. Und ich glaube, es waren so 30 Teilnehmende da. Und das ist halt auch super wichtig. Das fällt immer so aus dem Blick. Es gibt halt auch Lehrkräfte, die von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind. Und wer kümmert sich denn um die? Da gibt es halt auch null irgendwie Strukturen oder dass sie mal vom Land, also vom Kultusministerium irgendwie was angeboten bekommen. Hey, und wir sehen euch. So, ne? Also das wird alles, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich sage jetzt nicht, welches Bundesland, aber ich hab ja immer mit Lehrkräften viel Kontakt durch meinen Content. Und dadurch, dass ich auch die Sensibilisierungsarbeit mache, haben die so das Gefühl, die können sich an mich wenden. Und das können sie auch. Und dann gab es eine Lehrerin, und sie ist halt von antimuslimischem Rassismus betroffen. Durch ihre KollegInnen hat sie antimuslimischen Rassismus erfahren oder erfährt immer noch. Und sie hat sich an die Antidiskriminierungsstelle gewendet und hat hat den Vorfall geschildert. Und diese Antidiskriminierungsstelle hat sie an Lehrer Connect, also an das Netzwerk, weitergeleitet. Checkst du?
Was? Ja. Dass sie sich weiterbilden soll?
Nein. Dass sie, ja, sie können leider nichts für sie tun, aber sie soll mal bei Lehrer Connect fragen. Aber wir haben doch gar nicht die Kappas dafür. Also klar, natürlich, aber ich habe ja schon mit ihr gesprochen. Ich bin ja auch Teil von Lehrer Connect. Checkst du?
Ja.
Das ist so, hä? Ja,
das
also eigentlich, und wir werden nicht staatlich gefördert. Wir haben mehrere Anträge, wir werden nicht staatlich gefördert und kümmern uns aber, leisten Fürsorge für Lehrkräfte, die von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind. Checkst du? Das ist doch, boah, ey, ja.
Ja, das wäre auch direkt meine nächste Frage. Was würdest du sagen, sind Maßnahmen, die wir auch von der Politik brauchen, um was zu verändern?
Ja. Also zum einen brauchen wir auf jeden Fall verpflichtende Fortbildungen zu Rassismuskritik, Diversitätssensibilität und meiner Meinung nach auch schon etabliert im Lehramtsstudium und dann wirklich verpflichtend, weil ein, keine Ahnung, weißer Wachs wird jetzt nicht auf die Idee kommen, sich für Rassismuskritik einzuschreiben. Ich will jetzt niemand auf die Füße treten, aber ne, es kommt weniger oft vor, dass sich nicht betroffene Menschen für Rassismuskritik einsetzen oder interessieren. Es sind dann schon meistens eher die betroffenen Menschen, die so die Wichtigkeit sehen. Und deshalb muss es halt verpflichtend stattfinden. Und es gibt ja die Studien, es gibt die Max und Murat-Studie, die bewiesen hat, dass Lehrkräfte auch in der Notenbeurteilung durch Rassismen geleitet sind quasi. Ich verstehe es nicht, warum das noch nicht passiert. Und dann brauchen wir ganz klar auch Empowerment für SchülerInnen und Empowerment für Lehrkräfte, die von Diskriminierung betroffen sind. Es wäre, die Leute sind da, die es machen könnten. Warum machen wir es nicht?
Ich glaube auch, da könnte sich, glaube ich, sehr schnell sehr viel ändern, wenn wir das ernst nehmen würden.
Ja.
Zum Abschluss zu dem Themenblock Bildungsarbeit habe ich noch 2 Punkte, die bei dir auf deinem Social Media irgendwie als sehr kontroverse Punkte aufkamen. Ich finde es jetzt gar nicht so kontrovers. Das eine ist, dass du keine Hausaufgaben gegeben hast. Vielleicht einmal für alle, die dir noch nicht folgen. Warum gibst du keine Hausaufgaben? Was steckt dahinter und was waren deine Erfahrungen damit?
Genau, also dahinter steckt einfach, dass Hausaufgaben ungerecht sind, weil nicht jedes Kind hat zu Hause Erziehungsberechtigte, die AkademikerInnen sind. Und demnach hat auch nicht jedes Kind den gleichen Zugang zu Ressourcen, zu Bildung. Das eine Kind macht am Küchentisch mit seinen 2 bis 3 Geschwistern die Hausaufgaben. Und das andere hat einen eigenen Schreibtisch, ein eigenes Zimmer, hat ständig hier Backup also Zugang zu Erziehungsberechtigten, die helfen können. Und alleine das sollte schon ausreichen, dass Lehrkräfte checken, dass es keine Basis gibt, dass du Hausaufgaben aufgeben kannst. Also das ist total ungerecht. Und wir sorgen ja auch dafür, oder beziehungsweise wir sollten sorgen, dass im Klassenzimmer die gleichen Bedingungen für alle herrschen. Und nur dann könnte eigentlich auch Chancengleichheit jemals funktionieren. Das ist aber utopisch. Und zu Hause hast du das ja erst recht nicht. Und das alleine sollte eigentlich schon reichen, aber das reicht meist nicht. Dann gibt's ja auch diese Hattie-Studie von John Hattie, also, glaube ich, will jetzt nichts Falsches sagen. Und er hat ja auch zum Beispiel herausgefunden, dass Hausaufgaben also wenig bis gar keinen Effekt haben auf den Lernerfolg. Und warum sollst du etwas, was du morgens nicht kapiert hast, mittags kapieren? So, das leuchtet mir halt nicht ein.
Ja.
Und dann denke ich halt an mich früher. Ich habe halt immer, also wirklich, ich glaube, so ab der 6., 7. Klasse habe ich immer die Hausaufgaben abgeschrieben, kurz vorher.
Mhm.
Und ich glaube, das passiert auch mit den meisten Hausaufgaben, wenn ich ehrlich bin.
Kann ich mir auch vorstellen, aber fand ich einen super spannenden Punkt, weil ich habe da nie drüber nachgedacht, ob Hausaufgaben wirklich auch was bringen oder nicht. Das gehörte einfach so dazu. Und das finde ich aber auch total schön an deinem Content, dass alles auch so mit Studien hinterlegt ist, weil, also muss es gar nicht sein. Ich finde, wir brauchen gar nicht die Anspruchshaltung an alle Content-CreatorInnen, dass wir alles immer mit Fakten belegen können. Mich nervt das oft auch, wenn da drunter steht, wo ist die Quelle? Ich denke, ihr könnt selber auch googeln. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das total wichtig ist, weil es ist so eine Diskussion, wie bei Gewalt gegen Frauen auch, wo oft Fakten gegen Gefühle sind. Die andere Seite fühlt, das sollte es immer so geben, weil das war immer schon so.
Ja.
Und du belegst auch alles. Der andere Punkt war, dass es bei dir nie einen Zwang gab, Deutsch zu sprechen an Schulen. Mhm. Und das finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, gerade in der aktuellen öffentlichen Debatte, weil es gibt ja nun mal eine Hierarchie zwischen den Sprachen und gerade was das mit SchülerInnen macht. Kannst du dazu auch noch was sagen?
Genau. Also da würde ich auch gerne kurz Credits geben an Ali Dönmez, falls ihr dem noch nicht folgt auf Instagram. Er macht ganz, ganz viel zu dem Thema und ich habe viel von ihm gelernt. Genau, also wir hatten zum Beispiel den Fall, mir hat eine ehemalige Kollegin, mit der ich angefangen habe zu arbeiten, als ich angefangen habe als Lehrerin zu arbeiten, hat mir eine Strafarbeit geschickt, die sie abfotografiert hat, weil eine Schülerin die bekommen hat von einer Kollegin von ihr an der neuen Schule. Und diese Schülerin sollte 60 Mal schreiben, in der Schule wird Deutsch gesprochen, weil sie sich auf ihre Erstsprache unterhalten hat, in der Pause.
Mhm.
Und da hat man auch, also wieder eine Studie dazu zu bringen, Rosemary Tracy von der Universität Mannheim hat herausgefunden, dass es auch hier keinen positiven Effekt hat, wenn du Sprachgebote erteilst, also ein Deutschgebot oder Sprachverbote erteilst, hat keinen positiven Effekt auf den Deutscherwerb. Es hat eher den Effekt, dass Kinder und Jugendliche zumachen und gar keinen Bock mehr haben, Deutsch zu lernen, weil, sind wir mal ehrlich, wenn uns die ganze Zeit irgendetwas verboten wird, dann assoziieren wir ja etwas Negatives damit. Also hast du ja eigentlich also wenig Bock noch, dann Deutsch zu sprechen. So, sollte eigentlich logisch sein. Dann ist es natürlich auch so, dass nicht alle Sprachen verboten werden. Am häufigsten werden in der Schule in Deutschland natürlich arabische Sprachen, Türkisch, Bosnisch, jetzt auch Ukrainisch, Russisch wird jetzt auch häufiger verboten. Spielt immer so ein bisschen mit der Marginalisierung halt mit und wie so der Diskurs in den Medien ist. Genau, und ich finde es ganz spannend, dass die Argumente für ein Deutschgebot in der Schule eigentlich immer die gleichen sind, nämlich, also ganz viele Lehrkräfte argumentieren damit, ja, sie könnten über mich reden. Okay. Können sie auch, wenn sie sich entfernen? So, erstens, ne? Also sie könnten flüstern, ja. Du würdest nicht hören. Sie könnten in der Pause irgendwo anders hingehen. Du hörst es nicht und es machen halt auch Kinder, deren Erstsprache Deutsch ist. Und dann sollte sich halt auch jede Lehrkraft fragen, ob es dann halt an der Beziehung irgendwas nicht stimmt zu den SchülerInnen. Also dann ist doch die Beziehung, die Lehrkräfte-SchülerInnen-Beziehung eigentlich maßgeblich daran schuld, dass sowas passiert, und dann solltest du dich doch darum kümmern, und da ist doch dann nicht die Sprache das Problem. Dann sagen sie, ja, das, damit wir uns alle verstehen. Sprache ist keine Grundlage dafür, dass man sich versteht. Ich habe vor 2 Tagen was voll Süßes gelesen. Ich weiß nicht, welcher Account das war, aber da stand so eine Aussage von einem 6-Jährigen: Es ist mir egal, ob er kein Deutsch spricht, dafür kann er gut spielen. Wie süß ist das?
Ach, süß.
Ja, und genau darum geht's. So Erwachsene sind immer so, ja, hier wird Deutsch gesprochen. Sprachen sind nicht ausschlaggebend dafür, ob man sich versteht. Das ist einfach so. Und unter Kinder und Jugendliche sowieso nicht. Und dann hat's halt auch immer noch halt, es ist halt Rassismus, wenn du gewisse Sprachen verbietest und andere nicht. So, der Schulleiter, der tolle, moderne Schulleiter, schickt seine Kinder vielleicht in eine englische Schule am Nachmittag und ist dann der King, weil er seine SchülerInnen hier bilingual erzieht. Oh, toll, so gebildet. Aber wenn ein Kind Türkisch und Deutsch sprechen kann, ist es, ja, so. Ich hatte mal das Beispiel, weiß nicht, ob du das gesehen hast, der Unterschied zwischen einem Tamam und einem Dakor.
Ja,
es meinte eigentlich das Gleiche, aber wird halt von der Gesellschaft anders wahrgenommen und anders gesehen. Und in den Kommentaren hat sich das auch bestätigt. So, da haben dann mal, ja, es klingt da, ja, wer sagt denn Tamam? Nur ein gewisses Klientel. Ey, die Leute sind so krass, ne? Die sind einfach so krass.
Ja, absolut unverhohlener Rassismus, sowas zu sagen. Ja. Dass die eine Sprache okay ist, und so ist es ja wirklich immer schon. Also gerade weiße Menschen, die dann sich auch eine Nanny holen aus England, aus Frankreich, damit die Kinder bilingual aufwachsen. Aber andere Kinder, die bilingual sind, da ist es dann ein Problem. Ja. Ich finde auch, wenn wir zum Anfang zurückkommen, wo du gesagt hast, wenn du mit Kindern auf Augenhöhe sprichst, dann wird es nicht gerne gesehen. Wenn du dich mit den Kindern gut verstehst und sie sich dir öffnen, dann ist es nicht gerne gesehen. Aber dann bei der Sprache ist es ganz wichtig, dass alles verstanden wird. Dann muss auch in der Pause so geredet werden, dass es alle verstehen.
Ja, genau. Und das ist auch im Lehrkräftezimmer ein Problem. Wenn sich jetzt zum Beispiel zwei KollegInnen auf Türkisch unterhalten, dann ist es immer noch so ein bisschen ein Problem. Aber wenn sich zwei KollegInnen auf Spanisch oder auf Französisch unterhalten, boah. Dann sind die, oh, wow, ihr seid so intellektuell. Und bei Türkisch ist immer so ein bisschen so, oh, wir wollen uns doch alle verstehen. Aber, und auch da, nicht jeder hat das Recht auf alle Informationen. So, hä? Wer gibt dir das Recht, alles verstehen zu dürfen? Vielleicht reden die etwas Intimes gerade, was Persönliches. Sie haben einfach nur den Vorteil oder sie genießen das Privileg, sich nicht entfernen zu müssen von dir, weil sie auch in ihrer Erstsprache kommunizieren können. Ja, und all das habe ich von Ali Dönmez gelernt, um es nochmal zu sagen. Da gerne mal reinschauen, weil ich weiß, dass es immer Thema ist an der Schule, Sprachverbote. Und dass sich da einfach nochmal echt was tut.
Ja, das glaube ich sofort. Wo wir beim Thema Rassismus sind, Friedrich Merz und seine rassistischen Stadtbildäußerungen. Ich habe uns den Wortlaut nochmal rausgesucht. Es war, Friedrich Merz hat am 14. Oktober bei einem Termin in Brandenburg gesagt, dass seine Regierung bei Migration einiges erreicht hätte. Die Zahlen der neuen Asylanträge sind von August 2024 auf August 2025 um 60% zurückgegangen. Aber, und ich zitiere, wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen. Dieser rassistischen Aussage hat er dann letzte Woche nochmal Nachdruck verliehen, indem er gesagt hat, und nochmal Zitat, ich frage mal zurück, ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben und wenn unter diesen Kindern Töchter sind, dann fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte. Ich vermute, Sie kriegen eine ziemlich klare und deutliche Antwort. Ich habe gar nichts zurückzunehmen, im Gegenteil, ich unterstreiche es nochmal, wir müssen daran etwas ändern und der Bundesinnenminister ist dabei, daran etwas zu ändern und wir werden diese Politik fortsetzen. Wie war deine Reaktion auf diese Aussagen?
Ey, das Erste, was ich mir so gedacht habe, war, Alter, wie kann ich es schaffen, dass meine Tochter, ich habe ja eine Tochter, wie kann ich es schaffen, dass meine Tochter nicht in so einem ekligen Scheißland, Racist-Land, was von so einem Racist-Bundeskanzler geführt wird. Wie kann ich das schaffen, sie so zu sensibilisieren oder sie so zu stärken, dass sie, ich weiß gar nicht, wie ich den Satz beenden soll, aber ich habe direkt an meine Tochter gedacht und habe halt auch überlegt, so, die Täter in meinem Leben, die waren alle weiß. Checkst du? So, und ich dachte mir so, Alter, was labert er? Er verschiebt komplett erstmal so die Schuld. Und was bringt es? Also was schafft er dadurch? Er schafft dadurch eigentlich noch weniger Sicherheit für Frauen, weil dadurch, dass wir uns so fokussieren auf dieses, das ist nur ein Problem der Migration, und nur da gibt's patriarchale Strukturen und nur da ist Misogynie, Sexismus ausgeprägt, dies, das, sorgt er ja noch weniger für Schutz für Frauen.
Ja.
Und das hat ja dann auch den Effekt, dass sich weiße Täter so viel trauen, so viel. Ich hab's in einem Beitrag geschrieben, ich hatte so ein Typ in meinen Mails von einem halben Jahr, der hat mir Dickpick geschickt mit seinem Gesicht und seinem Ausweis.
Wow.
Mit seinem vollen Namen.
Was?
Mit seinem vollen Namen. Alles. So, der erscheint auf meinen Tag neben seinem ekligen Pfeil auf dem Tisch.
Oh.
Okay. Und es war, und ich musste sofort daran denken und ich dachte mir so, Alter, du bist schuld, dass sich weiße Täter so viel trauen, weil du so denen die Schuld verschiebst. So krass.
Ja. Und weiße Täter trauen sich so viel, weil sie wissen, ihnen passiert nichts.
Ja.
Ich finde es so wahnsinnig. Also ich finde auch erstmal kurz nach Friedrich Merz' Aussage ist ja auch sein eigener Fraktionskollege, der CDU-Abgeordnete Till Kuban, von seiner Ehefrau angezeigt worden, von seiner Ex-Frau. Wir wissen noch nicht warum, aber er hat jetzt erstmal alle Ämter niedergelegt.
Ja.
Und so, Friedrich Merz ja auch gegen Vergewaltigung in der Ehe als Straftatbestand gestimmt hat. Und ich musste in dem Zusammenhang auch immer an die Doku denken aus den Öffentlich-Rechtlichen zu Sugar Babies. Da ging es um eine Webseite, bei der sich Sugar Babies anmelden können. Ganz viele nutzen das allerdings Minderjährige und erwachsene Männer. Und da war auch ein Mitglied des Bundestages, ich will die Partei nicht nennen, weil der klagt sehr viel, der da über Wochen mit der Reporterin geschrieben hat, weil er dachte, sie ist ein minderjähriges Mädchen, ihr auch erzählt hat, dass er oft mit Kindern Sex gegen Geld hat, was ja immer ein Straftatbestand ist, auch gesagt hat, die Jüngste war, glaube ich, 14 und dann trifft er sich mit ihr, sitzt den Kameras von den Öffentlich-Rechtlichen gegenüber, hat sich mit ihr getroffen, um Sex mit einem minderjährigen Mädchen, also mit einem Kind, gegen Geld zu haben und setzt sich vor die Kameras von den Öffentlich-Rechtlichen und gibt ein Interview dazu. Wohlwissend, ihm wird nichts passieren. Und ja, der ist immer noch auf freiem Fuß. Und der verklagt alle, die was gegen ihn sagen. Und ich habe dazu ein Video gemacht und ich habe auch danach gesagt, das hat der gemacht, weil er ein weißer Mann ist. Niemand anderes hätte sich vor einer Kamera von den Öffentlich-Rechtlichen gesetzt und über seinen Menschenhandel gesprochen, den er seit Jahren betreibt. Der hat da Sachen gesagt wie, er sieht sich auch gar nicht als Täter, er sieht sich als Mentor. die können ja ganz viel von ihm lernen. Er hat auch gesagt, ihm wird nichts passieren, weil die Mädchen zeigen ihn ja nicht an, weil die ja selber davon Nachteile haben. Die müssen es dann ja selber ihren Eltern erzählen, dass sie sich da angemeldet haben. Und er hatte recht, die machen das, weil die wissen, weiß man, dann kann nichts passieren. Sind wir jetzt weit abgeschweift, aber weiße Männer sind so oft Täter und weiße Männer kommen so oft unschuldig davon, weil sie wissen, das System schützt sie. Und der Grund ist Rassismus.
Genau, und er sorgt dafür, dass sich diese Schuld weiter verschiebt und dass sich diese Männer noch mehr trauen und noch weniger Angst vor, ja, keine Konsequenzen haben, so. Und dann ist mir auch, also wirklich so im ersten Moment ist mir auch direkt Hanau in den Sinn gekommen. So, ey, Menschen sind getötet worden aus genau diesem Motiv. Der Täter hat diese 9 Menschen getötet aus so einer Denkweise, aus Stadtbild, ja, gestört. Hey, wie krass. Und dann auch, was ich richtig krass finde, ist dieser Unterschied zwischen Angela Merkel und Merz. So, sie sagt in einem Interview vor Jahren, ich glaube, so einem AfDler war, ja, da können sie aber was ich nicht kann. Ich kann sogenannte Passdeutsche nicht von Deutschen unterscheiden, so. Checkst du, wie krass, was wir jetzt haben? Das ist einfach AfD-Leid, Alter. Nicht mal Leid. Nicht mal Leid. Das ist so, die Dings, die Julia hat doch gesagt. Die Julia Klöckner hat doch gesagt, für das, was ihr wollt, müsst ihr nicht ab. Ja, sie hat die Wahrheit gesagt, muss man dazu sagen. Ganz ehrlich.
Sie hat die Wahrheit gesagt. Ich finde auch, also. Auch was Friedrich Merz gesagt hat, er hat ja im selben Zusammenhang auch gesagt, sie wollen sich von der AfD abgrenzen. Die haben ganz andere Politiken, weil zum Beispiel der CDU ist der Euro total wichtig, die EU und die NATO. Und ja, ich denke mir, aber darüber redest du ja nicht.
Ja, ja.
Das ist ja kein Thema. Es ist ja nicht so, als würde Friedrich Merz jetzt sich jeden Tag hinstellen und sagen, Leute, wir sind gerade in einer global absolut schwierigen Lage. Wir brauchen die EU, wir brauchen die NATO, wir brauchen Zusammenhalt, auch durch den Euro, damit unsere Wirtschaft nicht kollabiert. Das habe ich Ihnen überhaupt nicht sagen hören. Also dieses Thema kam noch nie auf, worüber er spricht, ist Migration.
Es ist schon Jahrzehnte so, dass es immer nur um Migration geht. Es gibt so ein Workshop-Material, das ist von Binationaler Verband Leipzig. Da arbeitet die liebe Nevros, sie ist auch von der Initiative Hanau, 19. Februar. Und die haben so geiles Material. Da gibt es zum Beispiel, dass du von 1970, ist es glaube ich, bis jetzt so Karten hast, Aussagen von von PolitikerInnen, dann Schlagzeilen vom Fokus, Spiegel und so weiter. Und dann die Jahreszahlen. Und dann musst du das so zuordnen. Und dann kommt quasi raus, wenn du so diesen Zeitstrahl gelegt hast, dass egal wann, immer war Migration Thema und Fokus. Und immer war dieses Feindbild, immer Feindbild. Und es hat angefangen mit Italienern, Messerstecher. Dann waren es die Türken, dann war so eine Riesenüberschrift. Überfluten uns die Türken irgendwie so, ne, halt immer so voll racist. Dann 2015 natürlich Syrer, Afghanen und nur so, dass die Herkunft ändert sich der Menschen, auf denen die Grundlage für Hetze gemacht wird, aber das Wording halt nicht und der Fokus. Und das ist halt so, das war so richtig so Eye-Opener einfach. Und ist ja auch voll interessant, weil Italiener ItalienerInnen, TürkInnen sind ja jetzt gar nicht mehr so krass marginalisiert und so quasi, also ich will jetzt nicht die Rassifizierung absprechen, aber man sieht ja auch, dass die AfD zum Beispiel verstanden hat, wie sie diese Menschen quasi zu sich ziehen können und dass sie dass sich das so verschoben hat, ne, dass man halt die Menschen auch ins Boot holt, gegen eine andere Gruppe jetzt, also gegen Geflüchtete, die 2015 jetzt zum Beispiel gekommen sind. Und das hat halt die AfD voll gut verstanden zum Beispiel. Ich lese auch gerade ein Buch von Özgür Özbatan. Ich will jetzt den Namen nicht falsch sagen, aber er hat auch voll, hat mir voll den Eye-Opener gegeben. Er beschreibt, dass er voll aus dem politischen Elternhaus kommt, aber hier in Deutschland nie richtig von der Politik abgeholt wurde. Immer nur, wenn es um Migration ging, hat man quasi irgendwelche Befragungen gemacht, was die Leute brauchen oder was sie wollen. Und nie, wenn es um Themen ging, wie, keine Ahnung, Kita-Plätze oder irgendwelche anderen sozialen Themen. Aber das betrifft doch die Menschen auch. Und das hat halt die AfD besser kapiert, wie sie quasi so diese Tokens holen können und dann mit denen werben können, um zu rechtfertigen, ja, wir sind ja gar keine Rassisten, und halt so voll die Hetze auf jetzt halt, ne, erst vor kurzem hergeflüchtete Menschen betreiben können. Aber jetzt sind wir voll weit vom Thema weg, ne?
Nee, aber es ist ja total relevant. Also Rassismus ist halt einfach das Kernproblem. Es ist total einfach für PolitikerInnen Menschen, die frisch eingewandert sind, zu zeigen als gemeinsames Feindbild, weil dann muss man halt auch keine echten Probleme angehen. Und man muss ja auch sagen, dass es die Wählerschaft, also die Menschen, die gerade hergekommen sind, die können noch nicht wählen. Das heißt, man kann sehr gut gegen die gehen, wenn man aber sagen würde, wir würden jetzt zum Beispiel echte Probleme angehen, also dass unser Rentensystem kollabiert. Das sind WählerInnen. Wenn wir auch sagen würden, wir würden jetzt mal patriarchale Gewalt angehen. Das sind auch die WählerInnen. Also die Täter, das sind die, die wählen. Und die werden halt geschützt. Wenn wir sagen, wir gehen rechte Gewalt an, rassistische Gewalt, auch das sind alles Menschen, die wählen. Und natürlich ist es dann schön und gut, wenn wir ein Feindbild erschaffen, was genau die Leute schützt, die das eigentliche Problem sind.
Ja, voll.
Was ich aber auch sehr schrecklich fand an der Aussage von Friedrich Merz, ist, dass es nochmal gezeigt hat, er ist ja leider kein Einzelfall, sondern wie viele Menschen stimmen dem zu. Also es gab jetzt vor 3 Tagen auch nochmal das ZDF-Politbarometer, woraus kam, 63% finden, er hat recht mit der Aussage.
Ja.
Und 8% sagen, ich weiß nicht. Das heißt, nur 29% sagen, er liegt falsch. Wir sind ja in so einer Bubble, wo wir denken, wir alle finden das ganz schlimm, alle finden das ganz rassistisch, aber leider ist es nicht so.
Ich weiß, dass es nicht so ist. Nee. Ich bin ja hier eher so in der ländlichen Gegend. Ich muss dann schon so eine halbe Stunde fahren, bis ich in Mannheim bin oder in Stuttgart, wo es so ein bisschen größer ist. Und hier im ländlichen Raum ist es halt echt krass, wie die Leute denken. Und da beobachte ich halt auch ganz viel dieses, ja, also so, die gehen auf die Straße, vor einem Jahr sind sie auf die Straße gegangen, so, ja, wir sind bunt und hier gegen rechts und so, aber dann so einem Friedrich Merz bei so einer Aussage recht geben. Und das ist halt für mich so, das ist für mich richtig schlimm, wirklich. Das ist so, voll so nix, also für was steht ihr eigentlich?
Ja, in dem Zusammenhang fand ich es auch krass, wie schnell die Debatte dann halt auf weiße Frauen zentriert war. Jasmina Kunkka hat dazu einen Post gemacht.
Voll
die
geil.
Kommentare fand ich einen super guten Post, aber die.
Da hat man voll viel White Fragility raufgelesen. Das ist
ganz
so,
genau.
Die folgen Jasmina, aber nee, konfrontier uns bitte nicht mit unserem Weißsein. Nee, bitte nicht.
Ja. Ich finde auch, weil ihr persönlich wart nicht angegriffen. Also es ging nicht um euch Töchter und vor allem gemeint hat er ja weiße Töchter, wurden instrumentalisiert und es ist total wichtig, dass dann halt auch weiße Frauen sagen, halt stopp, wir sehen das nicht so. Du kannst das nicht auf uns schieben, deinen Rassismus, weil das ist ja nun mal auch ein ganz klassischer Mechanismus, zu sagen, unsere armen weißen Frauen, die Unschuldslämmer, die müssen beschützt werden. Das ist wichtig, dass wir sagen, das ist so nicht, aber wenn dann an keiner Stelle das Wort Rassismus fällt, dann ist es halt ein Problem und dann ist es okay, wenn man das benennt, aber ich finde, da hat man echt gemerkt, also Rassismus macht auch vor weißen Feministinnen nicht halt.
Ich frage mich halt auch, warum haben sie nicht die Leute eingeladen, die er meint? Also es gibt doch auch sehr viele aus unserer Bubble zum Beispiel, die er meint damit mit seiner Aussage so. Ich will es nicht Aussage nennen. Habe ich genauso gesehen. Und immer wenn man halt was dazu postet, so kriegt man direkt Nachrichten. Also das hatte ich jetzt nicht von dir gedacht. Ja, aber warum darf man das nicht? Warum darf man nicht? Ey, hör doch einfach mal zu, dann lies doch Jasminas Post viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, bis du es kapiert hast und schieß nicht direkt. Ich glaube, sie wurde sogar als Rassistin beleidigt,
Meine Güte.
hat sie gepostet. So, da fehlt es ja an allen Ecken und Enden erstmal an Wissen. Also erstmal, sie hat was gegen weiße Frauen gesagt. Sie kann keine Rassistin sein, wenn sie was gegen weiße Frauen gesagt hat. Das ist halt so, boah, das hat getrieben von weißer Fragilität einfach. Die Kommentarspalte.
Ja. Vor allem hat Jasmina ja auch nicht gesagt, weiße Frauen sind schlecht oder weiße
Ja.
Frauen haben jetzt hier irgendwie große Fehler gemacht, sondern einfach nur sich zentriert. Und ich habe dann
Ja.
auch ganz viele Kommentare gesehen mit, ja, aber das führt jetzt zu Spaltung. Ich auch denke, das führt nicht zu Spaltung. Es führt nur ab dem Moment zur
Ja.
Spaltung, wenn ihr euch jetzt dagegen so krass auflehnt, weil eigentlich kann man das annehmen und sagen, ah ja, du hast recht. Stimmt. Habe ich so nicht gesehen.
Ja,
Machen wir bei der nächsten Demo ein bisschen anders.
das ist dieses klassische Happy Land, diese klassische Happy Land-Aussage, so kommen wir jetzt auch nicht weiter. Checkst du, das kommt doch dann immer, ja, aber so kommen wir jetzt auch nicht. Doch, wir müssen reden und dann müssen wir reflektieren, und dann müssen wir umdenken und dann müssen wir es anders machen nächstes Mal. So nämlich.
Ja, ich finde auch, also wenn wir Rassismus bekämpfen wollen, dann ganz sicher nicht, indem wir schwarze Frauen silenzen. Das kann der Weg nach vorne nicht sein. Aber ich glaube, was wir dafür brauchen, ist echt einfach ein bisschen Empathie. Ich finde, wir müssen auch lernen, strukturelle Diskriminierung zu verstehen, wenn es uns nicht persönlich betrifft. Das stört
Ja.
mich immer, auch an dem TERF-Feminismus. Also wenn man strukturelle Diskriminierung versteht, wenn es einen selber betrifft, aber nicht, wenn dann Transfrauen betroffen sind, dann hat man es ja nicht verstanden. Also dann geht es einem ja nur um einen selber.
Ja, voll.
Aber ja, da können wir wirklich noch einiges lernen. Und ich glaube, das tun wir nur, indem wir zuhören und selber nicht so wichtig nehmen. Es ist okay, wenn wir Fehler machen. Das Einzige ist nur, dass wir dann sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ich arbeite an mir, ich mache es besser. Und dann ist gut. Man
Ja.
muss dann nicht diskutieren, warum das jetzt alles kein Fehler war und warum man es aber ja gut gemeint hat
Ja,
und so, sondern.
gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Fertig, Punkt
Ja.
aus.
Ich kann an der Stelle auch allen nochmal das Buch empfehlen. Ich rede darüber ganz viel, aber das heißt Me and White Supremacy von Laila Saad. Das ist ein Arbeitsbuch für weiße Menschen, wo man wirklich nicht einfach nur lernt über Rassismus, weil ich finde, so Bücher zu lesen ist
Ja.
schon nochmal eine Sache, weil man denkt immer, die bösen
Tupoka ist
anderen.
auch so. Ja, Tupoka ist auch so aufgebaut, wie so ein Lernbuch und Tagebuch. Und dann auch in der Hörbuchversion ist es auch so, dass sie diese nein, Mann, was laber ich? So
So Fragen.
Reflexionsfragen, so Reflexionsfragen stellt. So, das, genau, ja. Und bei denen ist es auch so, ich kenne das gar nicht, ich ziehe mir das.
Ja, ich habe das in England damals gemacht und da haben wir das wirklich so als bei Women's Aid auf der Arbeit. Alle weißen KollegInnen
Okay.
haben das richtig so gemeinsam als
Voll
Gruppe
wichtig. Ja,
durchgearbeitet.
das ist eigentlich Grundvoraussetzung, wenn du auch Feminismus Content machst, so. Das ist so, voll viele machen ja so voll komplett weißen Feminismus. Das finde ich, das ist so krass. Oder was halt auch immer voll oft kommt in Fortbildungen, immer wenn du mit weißen Menschen über Rassismus sprichst, dann kommt häufig so die eigene Diskriminierungserfahrung, ist auf einmal ploppt so bei denen im Kopf richtig auf und ist dann voll wichtig. Checkst du?
Ja.
Und die müssen das dann voll äußern. Ja, aber ich als Frau werde auch diskriminiert. Ja, und
Ja.
jetzt überleg mal, wie das intersektional nochmal wirken kann. Du checkst
Ja.
du? So? Und dann geht bei denen so ein bisschen Licht auf erstmal. Aber ja, es ist ein Prozess. So, ich will da jetzt auch niemand irgendwie verurteilen. Es ist ja auch schon mal gut, wenn sie diesen Schritt machen, sich sensibilisieren zu wollen.
Ja,
Aber
ich finde.
dieses so, ich als Frau werde aber auch, ja, aber dann überleg mal, eine POC-Frau, so, ne? Wirkt halt nochmal ganz anders.
Ja, ich meine, wenn wir das brauchen, erstmals auf uns selber zu beziehen, um dann dahin zu kommen, okay, aber trotzdem müssen wir auch die Arbeit machen, weil als weiße Frau, ich erlebe viel weniger Gewalt als alle
Ja,
anderen.
ja.
Und ich habe auch ganz andere Ressourcen, ganz andere Zugangsmöglichkeiten. Mir wird viel eher geglaubt als anderen. Und das sollen wir schon anerkennen. Ja. Ich hatte auch unter meinem Video, hat dann auch einer geschrieben, so Gott, darf man denn gar nicht mehr über Gewalt gegen Frauen sprechen? Also Rassismus und das gehört ja auch zusammen. Man muss auch darüber reden können, wo ich auch denke, ich habe über 700 Videos gemacht zu Gewalt gegen Frauen.
Ich wollte gerade sagen, ey. Teilweise ist es schon heftig, gell, was man so für Kommentare lesen muss, so, wo du dann,
ja.
Ist es bei dir auch so, dass du dann voll oft in diesen Rechtfertigungsmodus gehst und währenddessen so denkst, Alter, was mache ich gerade?
Ja.
Für was wende ich gerade Zeit auf und Energie, ja, um irgendeine random Person, die einfach verpasst hat, mal gut meine 700 Videos zu gucken? So, was? Hä? Boah, nee, ey. Ich habe heute Morgen auch wieder so einen Kommentar lesen müssen, gell, wo ich mir auch so denke, so, Alter, was geht bei manchen Menschen ab? So, die machen sich extra irgendwelche Fake-Profile, um so halt einfach Hate zu spreaden und ja, Leute, die es nicht kennen, einfach zu haten. Ich kann den Lust mal kurz vorlesen, was ich gestern bekommen habe.
Ja, bitte.
Ich war am Wochenende mit einer Freundin, waren wir was essen und dann hat sie mir danach, also währenddessen, sie ist so voll supportive und hat mir auch währenddessen schon gesagt, boah, du siehst voll, voll toll aus und so. Und dann hat sie mir noch am Abend geschrieben, boah, Mädchen, wie sahst du heute aus? Einfach Maschallah und so.
Das habe ich gesehen in deiner Story.
Genau, hast du das gepostet und hab so geschrieben, darf man noch so süße Freundinnen haben und so. Und dann hatte ich heute Morgen eine Nachricht in Nachrichtenanfragen. Heiß? Fragezeichen. Mein Gott, du bist fast 40 und hast Falten. Sämtliche Models von Victoria's Secret sind dir sowas von überlegen. Da bist du auf einer Skala eher eine 1 von 10. Und zugenommen hast du auch. Guten Morgen.
Wow.
So was, aber da muss ich ja schon wieder lachen. Das ist ja geil einfach. Also das ist ja unfassbar geil, sowas zu lesen. So, also es juckt mich halt gar nicht, checkst du? Und ich bin halt so fernab von allem. Einfach, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Oh mein Gott.
Ja, weiß ich. Echt, ich weiß, was man dazu noch sagen soll.
Und ich finde es halt auch so, ich würde dann auch das so den Fokus von mir so wegschieben, weil ich finde es halt krass, so, ich bin mir voll bewusst, dass ich halt eine als Norm schöne Frau gelte, so, ne, als weiße Norm schöne Frau. Und dann halt, also ich will halt nicht wissen, so, was andere abbekommen, checkst du so, wie krass. Und wenn du dann halt auch irgendwie vielleicht auch Selbstzweifel hast durch den ganzen Shit, durch das ganze Scheiß-Patriarchat, durch die ganzen Scheiß-Schönheit-Ideale. Junge, Alter, was sind es für Menschen, die sowas schreiben? Das ist doch so.
Also ganz sicher niemand, der glücklich mit seinem Leben ist. Also niemand ist, geht happy durch den Tag.
Ja, gönn dir doch irgendwas, ey. Das ist doch echt, also. Boah.
Bin da sprachlos rüber. Aber ich glaube, die Leute haben ein Problem, erstens mit schönen Frauen, zweitens mit selbstbewussten Frauen. Also das ist ja sowas, das ist ja auch Patriarchat pur. Also wenn man einer Frau sagt, du siehst schön aus, muss die Antwort ja immer sein, ach nein, ich weiß nicht, ich fühle mich heute auch nicht so.
Ich hab Diskussionen immer mit meinem Freund darüber. Dass ich halt dann immer sage, so, nee, Quatsch. Weißt du, was ich meine? Und das ist doch voll so blöd, wenn du dann sowas hörst, wenn du gerade ein Kompliment gegeben hast und dann sag ich so, nein, ach was, so, hä? Sag doch einfach mal, und jetzt habe ich mir vorgenommen, immer nur noch Danke zu sagen.
Ja, das auch für euch alle, die zuhören. Das nächste Mal, wenn uns jemand ein Kompliment macht, dann sagen wir einfach Danke. Brauchen das nicht, um irgendwas Schlechtes über uns selber zu sagen. Wir freuen uns einfach.
Das ist halt auch noch krass, so, wenn du Mutter bist, du gibst ja alles automatisch auch an dein Kind weiter. Weißt du, was ich meine? Ich muss echt so, ich muss echt aufpassen, wie ich rede, weißt du, auch so immer nicht dieses Negative und so. Klar, das sind dann auch wieder so voll die Ansprüche. Und man kann nicht immer positiv sein und das will ich auch gar nicht meiner Tochter vermitteln. Yeah. Aber so einfach dieses auch vom Körperbewusstsein, alles, was ich gelernt habe, zu sein und wie ich sein zu haben muss, so durch diese scheiß patriarchalen Strukturen. Ich will ihr das gar nicht vorleben. Ich will nicht, dass sie so aufwächst wie ich. Also ich bin, ich weiß nicht, wie alt bist du eigentlich? Ich bin jetzt 36, bin 89 geboren.
Ich bin 34.
Du bist 34, also wir sind Millennials, so, dann weißt du, von was ich spreche.
Ja.
Das war ja noch, bei uns war ja gar keine Aufklärung vorhanden, als wir so im Teenie-Alter waren. Das war ja so krass, das war ja wirklich so, ey, weißt du noch die Skinny-Zeit?
Das war ganz schlimm. Ja, ich finde auch jetzt, wenn man so Videos von damals sieht, wie Frauen fertig gemacht wurden als zu dick, die einfach einen ganz normalen Körper haben. Das war richtig krass, wie sehr das Thema war.
Und dann auch als diesen ganz knallengen Jeans und so Miss 60 und so.
Ja, also ich verstehe schon, warum das so krass in einem drin ist. Wir hatten da echt keine Chance. Also so Bodyshaming war an der absoluten Tagesordnung. Aber trotzdem, wir können... Also es ist okay, wenn man auch die Gedanken hat hier und da, aber ich finde trotzdem, man kann sich das auch einfach vornehmen, zu sagen, so, ich nehme das jetzt einfach an, wenn mir jemand ein Kompliment macht oder wenn ich mir selber ein Kompliment mache. Wir können auch einfach in den Spiegel gucken und denken, boah, siehst du heute gut aus.
Ja, und auch wenn man diese Gedanken hat, ich verurteile niemand, was du auch gerade gesagt hast. Wir müssen da auch an die Strukturen dran. Wir müssen einfach wir müssen diese Aufklärungsarbeit auch mehr in den Fokus setzen. Und das muss auch an Schulen. Warum wird es nicht gemacht? Ich check's einfach nicht. Auch hier, auch noch zum Schluss will ich auch sagen, dieser Lehrplan, der Bildungsplan, ey, es ist mit so viel unnötiger Scheiße zugeballert.
Ja.
So, ey, wen juckt es, was Goethe für ein Stilmittel benutzt hat, wenn gerade hier, keine Ahnung, ey, der Rechtsruck am Start ist und so krass Diskriminierung salonfähiger denn je. Alter, misst doch mal ein bisschen aus, was ist los mit euch? Es hängt immer an Einzelpersonen, die dann Aufklärungsarbeit in der Schule leisten. Das kann es doch nicht sein.
Ich finde auch, wir bräuchten viel mehr Aufklärungsarbeit und wir bräuchten auch so ein bisschen praktische Fächer. Also in England, eine Freundin von mir hat auch immer erzählt, sie hatte Kurse in Haushalt, also wo die richtig gelernt haben zu kochen.
Das habe ich unterrichtet tatsächlich.
Ach cool.
Ja, gibt es aber auch nur in der Realschule, Gemeinschaftsschule, und auf dem Gymnasium gibt es nicht. Und das kritisieren auch ganz viele. Und ich habe letztens gehört, so eine klassistische Aussage. Irgendwie, eine Mutter hat mir geschrieben und ihr Sohn hätte die Lehrerin gefragt im Gymnasium, ja, warum haben wir nicht so Fächer wie Hauswirtschaft? Er will auch mal irgendwie kochen lernen. So. Und da hätte die Lehrkraft gesagt, ihr lasst euch irgendwann kochen von denen, die das jetzt lernen. Wie eklig.
Das ist wirklich eklig. Ich finde das auch das, ne, da gibt es dann ja auch erwachsene Männer, die sich was drauf einbilden, dass sie keine Nudeln mit Tomatensauce machen können. Und ich denke...
Oh mein Gott, ey, niemand will dich. Geh weg.
Nee, das ist Grundversagen, wenn man das nicht schafft, weil das ist ja nicht so schwer. Also das sind dann Männer, die sind irgendwie Ingenieure und schaffen das alles, schaffen ihrem normalen Beruf nachzugehen. Aber sagen dann, sie wissen nicht, wie man eine Waschmaschine bedient. Und ich denke mir, ich glaube, du weißt es schon, du möchtest halt nicht.
Ich habe gestern gehört von einem, mit dem wir auf die Schule gegangen sind. Ich habe so eine ehemalige Klassenkameradin wieder getroffen. Und dann meinte sie so, ja, irgendwie eine Freundin war mit so einem zusammen, den wir auch kennen. Und sie hat Schluss gemacht, weil er einfach alles seine Mutter machen lassen hat. Seine Mutter ist vorbeigekommen, um ihm die Retourpäckchen einzupacken, was er zurückschickt.
Nein, unangenehm. Unangenehm. Schämt er sich nicht?
Ich schwör's dir, Mann. Aber so, ansonsten ist es voll White Privilege hier.
Und dann?
Ich arbeite bei Daimler und so. Weißt du, oh mein Gott.
Und dann sind die aber die großen Provider. Mein Highlight ist ja auch der männliche Mann, Alex.
Oh nein, der maskuline Mann.
Der sich nicht selber ins Bett bringen kann.
Ja, Mann. Oh Gott, ja, Mann. Weißt du, was ich mich frage? er hat doch mit so einer Verführerin gesprochen und die hat doch ihm dann so bestätigt, so ja, ich suche genau sowas und der Mann muss führen. Meinst du, sie hat extra gemacht? Bitte hat sie es extra gemacht.
Check's ich den. Glaube schon. Ich glaube schon.
Weil sonst wirklich. Aber sie kann halt auch nichts dafür.
Nee. Nee, das macht mich auch fertig.
Das also Trash ist richtig krass. Ich weiß, du hast einen eigenen, ihr habt da einen separaten Podcast. Aber wie krass ist die, auch dieser Marvin?
Ja, schlimm. Also Marvin
und
muss es
auch wieder so. Ey, hätte er jetzt Migrationsgeschichte, wäre er jetzt irgendwie Dings, keine Ahnung, weiß ich nicht so. Ich will jetzt so, du weißt, was ich meine. Wie krass wäre das? Also das würde von jedem erstmal mehr erkannt werden. So.
Ja.
Das würde thematisiert werden. Ganz, ganz schwieriges Frauenbild. Guck, und genau das ist es. Wer spricht denn darüber? Nur unsere Bubble würde darüber sprechen und es erkennen. Mhm. Genauso wie hier Jochen vom Sommerhaus bei Ersin auf einmal ein problematisches Frauenbild erkannt hat, aber bei sich selber nicht. Und bei Marvin versucht er Zustimmung zu holen und Marvin war so, Fragezeichen, was will er von mir? Weil er doch selbst ein problematisches Frauenbild hat, so what the fuck? Oh mein Gott.
Finde ich auch ganz schlimm. Also Marvin ist bei mir auf der Liste direkt neben Alex. Furchtbar. Also ich da wirklich nochmal für alle Männer, die sagen, sie empfinden nur Wut euch gegenüber, die euch beleidigen, die wollen, dass ihr euch unterordnen, sind keine guten Männer. Hat richtig Spaß gemacht heute.
Ja.
Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Alle unbedingt Frau Weibel folgen.
Das ist so lieb von dir. Ja.
Dem Podcast 5 Sterne geben und folgen und alle euren FreundInnen davon erzählen. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat es dir Spaß gemacht?
Ja, ey, voll. Es hat so Spaß gemacht. Wie lange haben wir gesprochen? Das hat sich angefühlt wie 5 Minuten.
Ja, ich glaube, das ist die längste Folge, die wir je hatten. Ich freue mich.
Schön. Ich freue mich auch. Voll toll. Danke
dir. Sehr schön. Und wir sehen uns nächste Woche. Ihr hört uns nächste Woche.
Oh mein Gott, wir sehen uns auch so nächste Woche. Ich bin nächste Woche einfach bei Alina. Ich fühle mich so safe. So safe habe ich mich noch nie gefühlt. Wirklich. Du gibst mir da mit wirklich so ein gutes Gefühl. Danke dir.
Ich freue mich schon sehr. Vielen, vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.